NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Hurra, die Weihnachtsferien werden verlängert in den nordrhein-westfälischen Schulen. Alle Schülerinnen und Schüler sind begeistert, denke ich jedenfalls mal. Es gibt aber auch Kritik, dazu gleich mehr. In Berlin hat heute die Kanzlerin einen virtuellen Bürgerdialog begonnen mit Auszubildenden. Unsere Reporterin hat sich das angehört. In Bericht und Kommentar dreht sich das Thema um die Bundeswehr. Die hat nämlich genau vor 65 Jahren, heute vor 65 Jahren, ihren Dienst aufgenommen. Außerdem geht es um sexuelle Gewalt von Klerikern gegen Kinder und Jugendliche, denn im Bistum Aachen wurde ein Gutachten zum Thema vorgestellt. Als erstes aber das Geld in den Staatskassen, die neue Steuerschätzung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sie heute präsentiert bekommen. Es ist ein kompliziertes Zahlenwerk, das durch die Corona-Pandemie nicht einfacher geworden ist, denke ich. Ich habe darüber vorhin mit dem Kollegen Lothar Lenz im Hauptstadtstudio gesprochen und habe ihn gefragt, wie werden sich denn laut dieser Schätzung die Steuereinnahmen des Staates entwickeln?
Sie steigen jetzt wieder. Nach dem Lockdown im Frühjahr dieses Jahres hat ja die Konjunktur eine ganz deutliche Delle bekommen und damit auch die Steuereinnahmen. Die gute Nachricht ist, die Steuereinnahmen sinken nicht ganz so stark wie befürchtet, aber trotzdem fehlen dem Staat auf allen Ebenen, also Bund, Ländern und Kommunen in diesem Jahr runde 70 Milliarden Euro, um mal eine Größenordnung zu nennen. Das ist fast so viel wie der Haushalt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Geld, das der Bund und die Länder durch Schuldenaufnahme ausgleichen müssen. Die Kommunen können das ja nicht. Denen ist ja ein großer Teil der Gewerbesteuer weggebrochen. Die werden also Bund und Länder um weitere Milliardenhilfen bitten müssen.
Trotzdem, wenn ich es richtig begriffen habe, ist die Situation erfreulicher als gedacht. Zumindest aus der Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der ist stolz.
Wir haben einen Plan und den entschiedenen Willen dafür zu sorgen, dass wir hinter die jetzig schwierige Situation kommen, dass wir wieder Licht sehen und dass wir eine bessere Zeit haben. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf viele ökonomische Entscheidungen.
Und mit mehr Arbeitsplätzen, mehr Konsumausgaben der Verbraucher und einer stabileren Industrieproduktion fließen auch natürlich wieder mehr Steuern an den Fiskus. Und deswegen sagt Olaf Scholz, es gibt noch Luft für weitere Corona-Hilfen. Das heißt, der Staat könne die Unterstützungsleistungen, die vielen, die er schon auf den Weg gebracht hat, auch noch weiter fortsetzen. Das ist so ein bisschen ein Signal an alle, die sich die Frage stellen, wie lange können wir uns denn diese Pandemie noch leisten? Olaf Scholz sagt, wir müssen uns konzentrieren auf die Bekämpfung der hohen Infektionszahlen. Aber wenn es denn wirklich schlimm kommt und lange dauert, dann hat der Staat auch noch Luft für Hilfen.
Spricht da dann eigentlich der Bundesfinanzminister oder der Kanzlerkandidat?
Das kann man ja nie so ganz auseinanderhalten, aber natürlich ist auch der Bundesfinanzminister in seinem Amt immer jemand, der eher auf die positiven Aspekte guckt. Deswegen hat er heute auch appelliert an die Verbraucher, gebt Geld aus, wartet damit nicht. Er hat an die Industrie appelliert, zu investieren, neue Arbeitsplätze zu schaffen, auf Innovationen zu setzen, natürlich vor allem auf den Klimaschutz. Das ist so seine Aufgabe, natürlich auch als Vizekanzler, aber so ganz ist das von seiner Kanzlerkandidatur nicht zu trennen.
Aus Berlin war das Lothar Lenz für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Die Corona-Zahlen verändern sich täglich, aber eine Tendenz ist schon zu erkennen. Die rasante Steigerung, die wir gesehen haben im Oktober, die ist ein bisschen abgebremst. Die Inzidenzzahlen mit den Neuinfektionen, die klaffen dabei extrem auseinander in der Bundesrepublik. Die niedrigsten Quoten von unserem Sendegebiet melden Rostock und der Kreis Mecklenburgische Seenplatte. In Duisburg und Herne dagegen sind die Zahlen pro 100.000 Einwohner rund 15 Mal so hoch. Vor diesem Hintergrund hat das Robert-Koch-Institut heute darüber informiert, wo wir stehen in Sachen Covid-19 und was das bedeutet. Martin Adam hat zugehört.
Sie ist tiefrot, die Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts. Bis auf ein paar hellere Flecken im Nordosten liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im ganzen Land deutlich über den kritischen 50 Fällen. Dementsprechend düster beschreibt Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, die Lage.
Die Fallzahlen sind im Moment sehr hoch. Das führt dazu, dass viele Menschen beruflich ausfallen, dass auch vergleichsweise viele Menschen schwer und langwierig erkranken, möglicherweise Spätfolgen erleiden oder sogar sterben.
Mit bundesweit fast 22.000 gemeldeten Neuinfektionen in 24 Stunden und aktuell etwa 260.000 Infizierten breitet sich das Virus weiter aus, auch wenn die Geschwindigkeit in den letzten Tagen leicht abgenommen hat. Ob das daran liegt, dass die Corona-Maßnahmen greifen und sich tatsächlich weniger Menschen infizieren oder schlicht die Gesundheitsämter und Labore mit Melden und Testen nicht mehr hinterherkommen, lasse sich aber noch nicht sagen. Daher könne er auch noch nicht sagen, ob das RKI eine Verlängerung oder Verschärfung des sogenannten Lockdown empfehlen werde. Bei allen Schätzungen, erklärt Lothar Wieler, stehe eine Zahl aber fest, die der Covid-19-Infizierten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Und diese Zahl steigt rapide. Mussten Anfang Oktober noch 500 Menschen auf einer Intensivstation behandelt werden, sind es jetzt schon gut 3.100.
Und tatsächlich sind das jetzt bereits mehr intensivmedizinische Fälle als im April. Und die Zahlen haben sich in den beiden letzten Wochen verdoppelt. Der Wiederanstieg im Herbst war zu Anfang im Vergleich dazu durch jüngere Altersgruppen geprägt. Aber wir sehen eben nun eine Zunahme der Infektionsfälle und auch der Hospitalisierten in den Altersgruppen der über 60-Jährigen und in den letzten zwei Wochen.
Das Virus sei, Zitat, in der Fläche verteilt. Und fast die Hälfte der Kliniken im Intensivbettenregister meldet Versorgungsengpässe. Weniger, weil es an Technik, Material oder Räumen fehlt, sondern vor allem, weil das Personal knapp wird. Trotzdem, betont Lothar Wieler mehrfach, sind wir nicht hilflos. Wenn die bekannten Atemmaske, Hygiene, Abstand und Lüftenregeln weiter oder wieder befolgt werden, wenn Kontakte so weit wie möglich eingeschränkt werden, lässt sich die Ausbreitung abbremsen.
Wir haben es ja belegt, dass es geht im Frühjahr. Aber natürlich ist es im Winter schwieriger, aber es geht. Wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen. Und das machen wir auch und dann können wir das runterbringen.
Ein paar Monate, sagt RKI-Präsident Wieler. Denn selbst wenn im Frühjahr die ersehnte Impfung kommt, bis alle, die geimpft werden wollen, auch geimpft werden können, wird es dauern.
Das gab's auch noch nicht an deutschen Schulen. Wenige Wochen vor den nächsten Ferien werden diese Schulferien verlängert. Einfach so. In Nordrhein-Westfalen wird das so sein. Die Weihnachtspause beginnt damit zwei Tage früher. Wenn man dann noch das davorliegende Wochenende dazu nimmt, dann hat man vier Tage gewonnen für eine mögliche Quarantäne vor Weihnachten, damit Feiern im Familienkreis besser möglich werden. Das ist die Logik der Landesregierung in Düsseldorf, die die Maßnahme gestern verkündet hat. Heute stellen wir nun fest, längst nicht alle sind begeistert von längeren Weihnachtsferien. Daniela Junghans.
Vor allem aus den Lehrerverbänden kommt Kritik. Gerade Oberstufenschüler müssten noch Klausuren schreiben, die schwer verschiebbar seien, heißt es vom Philologenverband. Und der Verband Bildung und Erziehung ist ebenfalls zurückhaltend. NRW-Chef Stefan Behlau sieht Vor- und Nachteile.
Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass diese zwei Tage den Schülerinnen und Schülern und auch vielen Kolleginnen und Kollegen, dem pädagogischen Personal in den Schulen ein wenig Ruhe in einer sehr unruhigen Zeit geben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Aspekte auf der einen Seite der Betreuung und auf der anderen Seite bei den weiterführenden Schulen der Klausurgestaltungen, die natürlich auch beantwortet werden müssen.
Behlau kritisiert auch, dass die Verbände, also Lehrer, Eltern und Schülervertreter, nicht vor der Entscheidung konsultiert wurden. Auch bei der GEW sieht man das so. Die Landesregierung will das jetzt nachholen. Gleichzeitig müssen noch offene Fragen geklärt werden. Wann soll der ausgefallene Unterricht nachgeholt werden? Und welche Lösung gibt es für Familien, die ein Betreuungsproblem haben? Denn die machen sich große Sorgen, sagt Nicola Strob vom Verband der Alleinerziehenden.
Ja, für viele Alleinerziehende war das eine Hiobsbotschaft, dass die Weihnachtsferien jetzt um zwei Tage verlängert werden. Das, was so als Geschenk gedacht ist, kommt in den Familien leider nicht als Geschenk an, sondern die haben jetzt ein Riesenproblem damit, die Betreuung für diese beiden Tage sicherzustellen.
Hier verspricht die Landesregierung eine Notbetreuung. Wie genau die aussieht, ist aber noch offen. Die Opposition im NRW-Landtag hat wegen all der offenen Fragen eine Aktuelle Stunde für die morgige Plenarsitzung beantragt. Dort soll es auch um die Frage gehen, warum die Entscheidung so plötzlich kam.
So ist das in Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen übrigens hält bisher nichts von vorgezogenen Ferien. In den anderen Nordländern beginnt die Weihnachtspause ohnehin am 19. Dezember. Da gibt es also gar keinen Handlungsbedarf. Wir Punkt dienen Punkt Deutschland Punkt. Mit diesen drei Worten und den drei Punkten präsentiert sich die Bundeswehr seit Jahren. Dabei geht es nicht nur um Imagebroschüren und Nachwuchswerbung. Der Slogan drückt das Selbstverständnis aus, mit dem die Bundeswehr antritt. So formuliert das jedenfalls das Verteidigungsministerium. Vor genau 65 Jahren hat man sich kaum Gedanken gemacht um Werbesprüche. Damals am 12. November 1955 sind sie verpflichtet worden, die ersten westdeutschen Soldaten nach dem dem Zweiten Weltkrieg. An diese Geburtsstunde der Bundeswehr wurde heute erinnert, mit einem feierlichen Gelöbnis in Berlin.
Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis.
Gerade einmal 9 Soldatinnen und Soldaten sind heute stillgestanden. Denn alle anderen bundesweit geplanten Gelöbnisse hatte die Bundeswehr Corona-bedingt abgesagt. Die Pandemie sorgt für Einschränkungen und Entbehrungen. Zusammenhalt ist gefragt. Oder wie man bei der Bundeswehr sagt:
Kameradschaft. Kameraden passen aufeinander auf, geben einander Halt, stehen füreinander ein. In diesen Tagen müssen wir alle gute Kameraden sein.
In seiner Rede zum 65. Bundeswehrgeburtstag ging Bundespräsident Steinmeier auf die vielfältigen Aufgaben der Truppe ein. Neben Auslandseinsätzen und Bündnisverteidigung würden aktuell allein 6.500 Soldatinnen und Soldaten bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie helfen. Und dennoch drohe beim Umgang der Gesellschaft mit der Truppe ein freundliches Desinteresse.
Scheint paradox. Die Bundeswehr übernimmt heute mehr Verantwortung als je zuvor, ist aber im Bewusstsein im Alltag der allermeisten Deutschen fast unsichtbar geworden.
Von den Soldaten wiederum fordert der Bundespräsident ein entschiedenes Eintreten gegen Extremismus in der Truppe. Auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat die demokratisch orientierte Tradition der Bundeswehr betont, ohne auf die rechtsextremistischen Vorfälle der vergangenen Jahre konkret einzugehen.
Der heutige 65. Geburtstag der Bundeswehr und die jungen Menschen, die hier vor uns stehen, sind für diese glückliche Verbindung von soldatischen Tugenden mit demokratischen Werten der lebendige und greifbare Beweis.
Neben dem Verhältnis zwischen Gesellschaft und Armee ging es dem Bundespräsidenten zum Geburtstag auch um die künftige Außen- und Sicherheitspolitik. Er hofft, dass unter einem US-Präsident Biden das transatlantische Bündnis erneuert wird. Aber
für Deutschland ist die Entwicklung einer verteidigungspolitisch handlungsfähigen EU ebenso dringlich wie der Ausbau des europäischen Pfeilers der NATO. Wir Deutsche müssen verstehen, dass ein starkes Europa unsere Investition in ein transatlantisches Verhältnis ist.
Der Bundespräsident betonte außerdem, dass die Soldaten einen Anspruch darauf hätten, mit der bestmöglichen Ausrüstung ausgestattet zu werden. Damit das passiert, müssen aber erstmal die Beschaffungsprobleme der Truppe gelöst werden. Doch danach sieht es auch nicht am Bundeswehrgeburtstag aus.
Bericht von Uli Haug aus Berlin. Halten wir also fest, vor genau 65 Jahren haben die ersten Bundeswehrsoldaten ihren Dienst aufgenommen. Das war nicht unumstritten damals. Für die einen war es ein logischer Schritt für eine notwendige Landesverteidigung. Andere haben damals gesprochen von Militarismus im Kalten Krieg, den sie scharf kritisiert haben. Ja, und heute? Auf welche Aufgaben, welche Probleme sollte die Bundeswehr sich vorbereiten im Dialog mit der Politik, die ja immer das letzte Wort hat? Dazu die Meinung von Kai Küstner.
Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich die Bundeswehr rund um ihren 65. Geburtstag eigentlich nicht beklagen. Die Truppe macht Schlagzeilen. Manchmal erschreckende, wenn es um Rechtsextremismus in der Eliteeinheit KSK geht. Oder mal wieder ein Hubschrauber nicht fliegt. Manchmal erbauliche, wenn Soldatinnen und Soldaten sich mitfühlend um Pflegebedürftige in der Corona-Krise kümmern. Oder die deutsche Luftwaffe gemeinsam mit der israelischen trainiert. Doch jenseits dieser Schlagzeilen herrscht leider eine erschreckende Sprachlosigkeit. Darüber, was unsere Streitkräfte eigentlich leisten können und sollen, vor allem in Auslandseinsätzen. Diese Auseinandersetzung all jener ohne Uniform mit jenen in Uniform kann die Truppe allein nicht meistern. Hier ist die Politik gefragt, angefangen bei der Kanzlerin bis hin zu uns allen. Geschieht das aber nicht, werden wir beim nächsten Großeinsatz wieder vor denselben ungeklärten Fragen stehen, die uns über nunmehr fast 2 Jahrzehnte in Afghanistan gequält haben. Und weitere Auslandseinsätze werden kommen, auch oder gerade mit Joe Biden im Weißen Haus. Das Problem mit der Verteidigung der deutschen Freiheit am Hindukusch oder auch an der NATO-Ostgrenze lassen sich für einen Politiker kaum Wahlen gewinnen. 2/3 der Deutschen lehnen es ab, unsere Soldatinnen und Soldaten mit geschulterter Waffe in ferne Länder zu schicken. Obwohl sie es sind, die diese Entscheidung treffen, Stichwort Parlamentsarmee, unterlassen es unsere Parlamentarier lieber gleich, mit den Wählern komplizierte Gespräche darüber zu beginnen, warum es sinnvoll sein kann, auf dem Balkan Minen zu räumen oder im Indischen Ozean Piraten zu bekämpfen. Den besten besten Beweis dafür, wie schädlich das beredte Schweigen sein kann, lieferte Afghanistan. Über Jahre versuchte die Politik der deutschen Bevölkerung den Einsatz als eine Art Brunnenbohrmission zu verkaufen. Mied auch dann noch das böse K-Wort Krieg, als deutsche Soldaten in Kunduz fast täglich von den Taliban in schwere Gefechte verwickelt wurden. Die Kanzlerin erwähnte den wichtigsten Bundeswehreinsatz in den gefährlichen Jahren überhaupt nur dann, wenn es wirklich gar nicht mehr anders ging. So viel Sand hat die Politik den Deutschen in die Augen zu streuen versucht, dass selbst die beste Bundeswehrschutzbrille nur begrenzt Wirkung gezeigt hätte. All das hat zwei Dinge bewirkt. Diejenigen, die weit entfernt von zu Hause täglich ihr Leben aufs Spiel setzten oder schwer traumatisiert zurückkamen, empfanden das als mangelnde Rückendeckung. Zweitens fällt es heute noch schwerer, der deutschen Bevölkerung weitere Auslandseinsätze schmackhaft zu machen. Die bisherige Taktik, Bundeswehrmissionen wahlweise totzuschweigen oder schönzureden, lässt sich so aber nicht durchhalten. Was wir brauchen, ist eine schonungslos ehrliche Debatte darüber, warum wir die Bundeswehr in Auslandseinsätze schicken, was wir da erreichen wollen und wie gefährlich es dort ist. Das täte der Gesellschaft gut und den Soldaten sowieso. Weit mehr noch als das kostenlose Bahnfahren in Uniform.
Die Meinung von Kai Küstner für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt das unabhängige Gutachten sexueller Missbrauch minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker im Bereich des Bistums Aachen im Zeitraum 1965 bis 2019. Das ist ein extrem langer, sperriger Titel, der aber präzise sagt, worum es geht. Das Gutachten umfasst mehr als 450 Seiten, die eine Rechtsanwaltskanzlei erstellt hat. Heute wurde das Gutachten vorgelegt. Helga Hermanns weiß, was drin steht.
Aus den Akten ergibt sich nach den Erkenntnissen der Gutachter, dass Verantwortliche im Bistum Aachen über Jahrzehnte das Leid der Opfer ignorierten, dafür aber die Täter schützten. Es sollen 81 Täter gewesen sein, 79 Priester und 2 Diakone. Sie wurden eher milde bestraft, Meldungen an die Staatsanwaltschaft fanden nur in Einzelfällen statt. Gutachter Martin Pusch nannte dazu einige Zahlen.
Von den 26 einschlägig beschuldigten Klerikern wurde gegen 7 ein kirchliches Verfahren eingeleitet, dies beginnend jedoch erst Ende der 1990er Jahre. In 4 Fällen kam es zu einem Strafverfahren. 2 dieser Strafverfahren endeten mit der Entlassung der Beschuldigten aus dem Klerikerstand.
Derzeit gehen die Gutachter von 175 Opfern aus. Die meisten waren Jungen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Den Verantwortlichen im Bistum sei es lange darum gegangen, das Bild einer befleckten Kirche zu vermeiden, sagte Gutachter Martin Pusch.
Aus den Akten ergibt sich vielmehr ein Bild, nachdem die Opfer in der Vorstellungswelt der kirchlichen Verantwortungsträger, jedenfalls bis zum Jahr 2003, kaum jemals wahrgenommen wurden. Wenn dies aber der Fall war, dann in der Regel nicht aufgrund des ihnen zugefügten Leids, sondern weil man sie als Bedrohung für das Bistum und die Institution Kirche ansah.
Hilflosigkeit und eine beklemmende Sprachlosigkeit bei Sachverhalten mit sexuellem Bezug seien viele Jahrzehnte das leitende Motiv der Verantwortlichen im Bistum Aachen gewesen. Dazu zählen die Gutachter alle 3 Bischöfe und 2 Generalvikare, die seit 1965 für die Auswahl und den Einsatz der Priester in Kirchenämtern verantwortlich waren. Exemplarisch schilderten die Gutachter 2 Fälle, bei denen Priester Minderjährige sexuell missbrauchten und dann trotzdem weiter als Seelsorger eingesetzt wurden. Dazu Gutachter Ulrich Wastel.
Es kam, wie es kommen musste. Anfang der 1970er Jahre wurde dieser Rektor wiederum verurteilt, dieses Mal wegen des sexuellen Missbrauchs von 8 Jungen. Damit endet dann zunächst mal diese Geschichte, denn jetzt endlich zog sich dieser Rektor in ein Frauenkloster zurück.
Die Gutachter betonten, ihnen gehe es nicht darum, Personen an den Pranger zu stellen. Ziel des Gutachtens sei eine größtmögliche Aufklärung und Transparenz. Aber es soll auch aufzeigen, was das Bistum Aachen tun kann, um künftigen Missbrauch zu verhindern. Gutachter Martin Pusch forderte vor allem einen anderen Blick auf die Opfer.
Ganz besonders wichtig erscheint uns, dass es zwingend notwendig sein muss, dass diejenigen kirchlichen Verantwortungsträger, die letztendlich über die Bearbeitung und Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs entscheiden, sich zwingend dem Kontakt mit Opfern aussetzen.
Der amtierende Aachener Bischof Helmut Dieser ließ nach der Pressekonferenz eine Erklärung verlesen mit dem Hinweis, er müsse das Gutachten zunächst lesen, bevor er sich inhaltlich äußern könne. Das komplette Gutachten ist inzwischen im Internet veröffentlicht worden.
Da kann man es nachlesen, da kann sich dann jeder ein Bild machen. Anderes Thema. Atomausstieg so nicht, vor allem so billig nicht. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. 9 Jahre nachdem die Bundesregierung beschlossen hat, der Atomausstieg wird beschleunigt, gibt es ein Nachspiel für den Bund und dieses Nachspiel kann teuer werden. Denn der finanzielle Ausgleich für betroffene Kraftwerksbetreiber ist unzureichend geregelt, sagen die Karlsruher Richter heute. Und sie fordern eine bessere Lösung. Martin Polanski.
Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD versucht es mit Schadensbegrenzung nach der Entscheidung der Karlsruher Richter zugunsten des Energiekonzerns Vattenfall. Der Atomausstieg bis Ende 2022 an sich sei nicht gefährdet, sagt Schulze.
Es geht um einen eher Randbereich. Es geht nämlich darum, welche Entschädigungszahlungen die AKW-Betreiber noch zu bekommen haben.
Das Problem ist nur, dass dieser Randbereich die Entschädigungen leicht ein paar Milliarden Euro ausmachen könnten. Bisher hatte Schulze über den Daumen mit 1 Milliarde Euro gerechnet. Grünen-Chef Robert Habeck.
Jetzt muss das Gesetz neu gemacht werden und die Kosten werden neu verhandelt werden. Man kann, deswegen haben die ja geklagt, vorhersagen, dass es für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch teurer wird. Das ist die Konsequenz von politischem Murks.
Die Entscheidung der Karlsruher Richter ist gleich eine doppelte Niederlage für das Umweltministerium. Das Verfassungsgericht hält zum einen die vorgesehene Entschädigungsregelung für unzumutbar für die Energieunternehmen. Zum anderen stellten die Richter fest, dass die dazugehörige Gesetzesnovelle formal gar nicht in Kraft getreten ist, weil die notwendige Notifizierung der EU-Kommission fehlt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, zeigt sich davon sehr überrascht und spricht von einem groben handwerklichen Fehler des Umweltministeriums. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall begrüßt die Entscheidung zu seinen Gunsten. Auch das Unternehmen E.ON hat als Mitbetreiber des AKW Krümmel das Verfahren verfolgt, als sogenannter sonstiger Beteiligter in Karlsruhe, vertreten durch die Anwaltskanzlei Gleis Lutz. Marc Rudloff von der Kanzlei gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Unsere Bedenken richteten sich ganz konkret gegen die Unbestimmtheit der Regelungen, dass letztlich für die betroffenen Unternehmen überhaupt nicht klar ist, wie der Entschädigungsmechanismus abgewickelt werden soll. Und das hat letztlich das Bundesverfassungsgericht hier ja auch ganz klar bestätigt.
Unbestritten ist seit langem, die betroffenen Energieunternehmen müssen entschädigt werden. Denn durch den Atomausstiegsbeschluss von 2011 haben sich für sie vorherige Investitionen nicht mehr gerechnet und zugesagte Reststrommengen werden voraussichtlich verfallen, wenn Ende 2022 das letzte AKW vom Netz geht. Vattenfall klagt deshalb nicht nur in Deutschland, sondern auch vor dem Schiedsgericht der Weltbank in Washington. Dabei geht es um 5 Milliarden Euro. Und auch bei den Entschädigungen für den Kohleausstieg sind noch einige Fragen offen, gibt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer zu bedenken.
Die große Gefahr, die wir eben im Moment haben, ist, dass das, was wir bei der Kernenergie erleben, sich sogar noch beim Kohleausstieg wiederholt. Die Energiewende in Deutschland ist, gelinde gesagt, schlecht gemanagt und juristisch auch noch stümperhaft umgesetzt.
Umweltministerin Schulze will die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nun gründlich analysieren, wie sie sagt. Und sie will zügig eine Gesetzesregelung auf den Weg bringen, die den Anforderungen aus Karlsruhe gerecht wird.
Informationen von Martin Polanski für das Echo des Tages. Einen Videopodcast hat Angela Merkel schon, quasi so eine wöchentliche Ansprache aus dem Kanzleramt. Jetzt kommt ein anderes digitales Format dazu. Unter dem Titel Die Bundeskanzlerin im Gespräch will Frau Merkel anknüpfen an die diversen Bürgerdialoge, die es immer mal wieder gegeben hat in den vergangenen Jahren. Fürs Erste sind 4 Folgen der neuen Gesprächsrunde geplant, jeweils mit Vertreterinnen und Vertretern einer gesellschaftlichen Gruppe. Heute waren Auszubildende dran und Ausbilderinnen und Ausbilder. Sabine Henkel.
Es war ein Gespräch mit Auszubildenden, in dem auch die Kanzlerin etwas ausgebildet wurde. Zum Beispiel in Geografie.
Langenfeld liegt wo?
Direkt neben Düsseldorf.
Direkt neben Düsseldorf, aha.
In Langenfeld lebt Markus, 22 Jahre alt. Er absolviert eine Ausbildung zum technischen Systemplaner und befindet sich wie viele in dieser Runde im Homeoffice. Die Gespräche mit der Kanzlerin laufen übers Internet oder auch nicht.
können Sie einfach mal kurz Ihr Bild wegmachen. Sie sehen zwar super aus, aber dann könnte ich Sie besser verstehen, weil die Internetverbindung nicht so besonders toll ist.
Die Internetverbindung zu Moritz ist nicht nur nicht besonders toll, sondern kommt erst gar nicht zustande. Deutschland im Jahr 2020. Stabiles oder gar schnelles Internet fehlt in vielen Regionen. Das hat die Corona-Pandemie deutlich gemacht.
Allen ist jetzt bewusst geworden, dass das eigentlich kein besonderer Zustand ist, dass wir da noch so ein bisschen hinterherhinken, um es mal vorsichtig zu sagen. Und Deutschland möchte ja auch ein modernes Land sein. Wir müssen da mehr machen.
Mehr machen, was bislang verschlafen wurde. Ein Aspekt in diesem Gespräch. Angela Merkel will aber auch wissen, wie es den Auszubildenden geht in der Pandemie. Abdullah in Wiesbaden ist zugeschaltet. Er wird Elektroniker, ist vor 5 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und der Beste seines Jahrgangs.
Haben Sie mein Bild?
Ich sehe Sie in voller Pracht.
In voller Pracht und sehr gutem Deutsch schildert Abdullah seinen Corona-Alltag. Er hat wie andere auch die Sorge, dass er seine Abschlussprüfung nicht machen kann. Die Kanzlerin versucht zu beruhigen. Prüfungstermine können nachgeholt werden. Dann hat sie noch einen Rat für den jungen Mann aus Afghanistan.
In Deutschland müssen die Männer auch kochen.
Auch aus dem Gastgewerbe sind Corona-Betroffene zugeschaltet. Eine Hotelbesitzerin aus Berchtesgaden hat ihre Lehrlinge kurzerhand in eine Krankenhausküche geschickt, als sie ihr Hotel schließen musste. Vorbildlich, meint Merkel. Die Stimmung ist entspannt, die Auszubildenden klagen nicht. Merkel will wissen, wie es so ist, ohne Kontakte, wenn man 20 ist.
So, Sie haben ja keine Party, keine Disco, keine. Also ist es sehr trübsinnig, das Leben?
Jein, antwortet Jenny in Hannover.
Natürlich fehlt uns jungen Menschen dass diese Freiheit und dieses Freisein und Spontansein. Aber wir müssen nun irgendwie vorankommen und uns gegenseitig schützen. Und das Ganze geht halt eben nicht, wenn wir jetzt alle egoistisch sind und nur an uns denken, sondern eben an die große Gemeinheit denken.
Nicole will wissen, wie Merkel die Rolle der Jüngeren in der Pandemie sieht.
Sie als die Jungen haben das Recht, von uns, den Älteren, zu verlangen, dass wir uns auch um den Klimaschutz kümmern. Aber jetzt in dieser Pandemie haben auch die Älteren das Recht, dass man für sie vielleicht auch manchmal ein Opfer aufnimmt, weil sie das größere Risiko tragen.
Die Internetverbindung bleibt das Risiko dieser Konferenz. Die Verbindung zu Gordon in Rostock steht. Er kommt nochmal auf die Digitalisierung zurück.
Wie sehen Sie das? Finden Sie sowas sinnvoll, den Ausbildungsnachweis zum Beispiel auf einem Tablet oder PC zu schreiben, anstatt auf Papier?
Ja, klar.
So klar, wie Langenfeld neben Düsseldorf liegt.
Sabine Henkel war das. Der Ball rollt im Profifußball, zwar ohne Publikum, aber immerhin. Der Spielbetrieb der Bundesliga soll planmäßig weitergehen, trotz Covid-19. Jetzt allerdings wachsen die Zweifel, ob das auf Dauer funktionieren kann. Bei der TSG Hoffenheim etwa gibt es mehrere Corona-Fälle. Das wirft Fragen auf bezüglich des nächsten Spieltags ab dem 21. November. Doch vor allem beim VfL Wolfsburg sind die Verantwortlichen alarmiert, denn Wolfsburg hat vor 4 Tagen gegen Hoffenheim gespielt mit viel Körperkontakt. Das Thema wird langsam grundsätzlich, übrigens auch in anderen Sportarten. Hendrik Lückhoff mit Hintergründen.
Mannschaften reisen quer durch die Republik, quer durch Europa und bringen von ihren Reisen regelmäßig das Coronavirus mit. So auch bei der Handball-Nationalmannschaft. Für Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, kommt das Ganze nicht überraschend.
Es war fast zu erwarten, dass da was passiert.
Und zwar das, wovor sich alle gefürchtet haben. Immer wieder Infizierte und in der Folge Spielabsagen. Und jetzt wird es eng im Terminkalender. Deswegen findet Bohmann, die nationalen Ligen müssen Priorität haben.
Die europäischen Clubwettbewerbe sind aus meiner Sicht praktisch nicht mehr nachholbar. Und wir dürfen hier Risiken nur ganz kalkuliert eingehen.
Nicht viel besser sieht es im Fußball aus. Erste, zweite, dritte Liga, Nationalmannschaft, überall gab es schon Corona-Fälle. Die ganze Hoffenheimer Bundesligamannschaft musste jetzt in Quarantäne. Die Ansteckungen gab es wohl im Europapokal. Und der Fall Hoffenheim wiederum hat Auswirkungen auf die DFB-Elf von Bundestrainer Jogi Löw.
Plötzlich hieß es, Gesundheitsamt hat angerufen, in Hoffenheim einige Fälle. Und damit ist nicht immer so ganz einfach umzugehen.
Die UEFA will die Spiele trotz allem durchziehen. In anderen Sportarten läuft es ähnlich. Bei Basketballmeister Alba Berlin hat auch eine Europapokalreise zu vielen Infektionen und 2 Wochen Quarantäne geführt. Zum Saisonstart in der Liga fielen zudem zahlreiche Spiele aus. Am Ende beeinflusst das natürlich auch den sportlichen Wettbewerb, sagt Marvin Willoughby von den Hamburg Towers.
Hast du dann nachher eine Situation, wo du 5-6 Spiele in 14 Tagen machen musst? Das wird natürlich über Ergebnisse und über auch Positionierung entscheiden.
Die Corona-Pandemie und der Profisport, das war eine Bestandsaufnahme von Hendrik Lückhoff und das war auch das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.